dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei einer zweiten Folge im Natürlich-Frau-Sein-Podcast. Wir sind ja hier noch in der Kennenlernphase und ich habe mir gedacht, dass ich dir heute ein bisschen was von meinem Weg erzähle, beziehungsweise von meiner Veränderung. Da ich ja immer sage, die Hebammenausbildung hat mein Leben verändert und das klingt irgendwie immer total übertrieben, aber es stimmt einfach und es ist an niemanden, der mich jetzt näher kennt, vorbeigegangen, dass ich mich verändert habe. Ich habe natürlich auch selbst gemerkt, dass ich mich verändert habe durch die Ausbildung, aber mir wurde das von meinem Umfeld einfach ganz oft gespiegelt. Meine Oma sagt zum Beispiel ganz, ganz häufig so, Nina, was haben die mit dir in Erfurt gemacht? Das Ganze hat natürlich weniger mit Erfurt zu tun und mehr mit der Ausbildung, die ich dort gemacht habe. Und ich glaube, für meine Familie war das einfach ganz extrem, weil ich eben für diese Ausbildung nach Erfurt gegangen bin in eine andere Stadt. Also ich komme eigentlich aus der Nähe von Hannover. Und dann bin ich wiedergekommen nach 4 Jahren und auf einmal war ich komplett verwandelt. Und ich versuche dich da heute mal mit reinzunehmen, was mich verändert hat. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Folge für meine Familie. Für mich ist das auch relativ schwer zu erklären, was jetzt genau die Veränderung bei mir bewirkt hat, weil es vor allem die Menge an Erfahrung ist, die ich während meiner Ausbildung gemacht habe. Und klar, es gibt auch irgendwie ganz einzelne Fälle, Geschichten, die mir in Erinnerung geblieben sind, die mich geprägt haben, aber es ist wirklich vor allen Dingen die Masse an Erfahrung. Und ich werde dir heute eine spezielle Geschichte erzählen und bevor wir in die Geschichte starten, vielleicht nur mal so zum Hebamme-Sein an sich im Allgemeinen. Wenn ich irgendwo hinkomme, irgendwie, keine Ahnung, auf eine Feier, wo man mich nicht kennt, dann kommt man so in den Austausch und ich werde nur gefragt, wer ich bin, was ich mache, so diese üblichen Fragen. Und dann erzähle ich, dass ich Hebamme bin. Dann werde ich immer mit großen Augen angeschaut. Die Frauen können meistens damit noch was anfangen, die Männer, da wird schon ein bisschen schwieriger. Aber den meisten fällt auch nur ein, Hebamme hat irgendwie was mit Babys zu tun und dann kommt vielleicht noch so ein bisschen Geburt in den Sinn. Und dann ist der nächste Satz, den ich dann eigentlich immer höre, oh, das ist aber ein schöner Beruf. Ach ja, und ich sage ja und nein. Weil was niemanden in den Sinn kommt, wenn man das Wort Hebamme hört, ist, dass Hebammen ja alle Frauen begleiten, ne? Ohne Ausnahme. Das bedeutet, du begleitest auch die Frauen, die kranke Kinder erwarten, die tote Kinder erwarten. Du begleitest Frauen aus häuslicher Gewalt, mit Missbrauchserfahrungen, mit Drogenproblemen. Und als ich die Ausbildung begonnen habe, hatte ich das natürlich auch nicht auf dem Schirm. Und ich reise mit dir jetzt mal in der Zeit zurück und zoome mich jetzt mal in mein damaliges Ich. Als ich die Ausbildung begonnen habe, war ich 19 Jahre alt und rückblickend betrachtet war ich einfach total unreif. Also so, wie man mit 19 eben ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so eine hängengebliebene 19-Jährige war, aber ich war halt einfach so 19. Und das ist auch irgendwie ein komisches Alter, weil grundsätzlich bist du ja eigentlich irgendwie erwachsen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt da so zurück daran erinnere, war ich eigentlich Kind. Aber damals dachte ich irgendwie, ich hätte die Welt verstanden, was lustig ist, weil ich mich bis dahin nicht mal mit der Welt auseinandergesetzt hatte. Aber ich dachte, ich wüsste es einfach und ich war irgendwie auch so auf eine Art minimal arrogant. Und dann bin ich mit meinen stolzen 19 Jahren in diesen Kreißsaal reinmarschiert und durfte dann erstmal den Schock meines Lebens dort erleiden. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Du musst dir vorstellen, wir laufen alle mit einem Filter um. Was meine ich damit? Wenn du dich mal umschaust in deinen Freundes- und Bekanntenkreis, so die Menschen um dich herum, die sind dir alle irgendwie auf eine Art ähnlich. Die vertreten meistens die gleichen Werte, haben die gleichen Ansichten, verdienen häufig auch ähnlich viel Geld, haben ähnliche Hobbys. Und das ist normal, weil wir ziehen die Menschen an, die uns ähnlich sind, weil genau die finden wir eben sympathisch. Aber wenn du in die Klinik gehst, da gibt es diesen Filter nicht. Und ich wusste nicht, was es bedeutet, dem Leben ungefiltert zu begegnen. Ich hatte keine Ahnung vom Leben. Und ich habe ganz wilde Frauen kennengelernt. Ich habe eine Frau kennengelernt, die hat mit 14 Jahren ihr zweites Kind bekommen, geplant. Eine 14-Jährige, die ihr zweites Kind bekommt, die sieht natürlich nicht aus wie eine 14-Jährige, die verhält sich auch nicht wie eine 14-Jährige. Ich habe eine Frau kennengelernt, die hat in ihrer Schwangerschaft pro Tag 60 Zigaretten geraucht. Sowas war für mich unvorstellbar. Und es war wirklich so, dass manches von dem, was ich da erlebt habe, beziehungsweise manchen Frauen, denen ich da begegnet bin, ich wusste, dass es sowas gibt. Also tatsächlich nicht immer. Manche Fälle haben mich auch schon irgendwie, also überrascht. Schockiert wäre wahrscheinlich das bessere Wort. Aber sowas existierte davor nicht in meiner Welt. Weißt du, in meinem Umfeld gab es sowas nicht. Das gab es höchstens auf RTL 2. Und am Anfang habe ich deswegen ziemlich konsequent immer gedacht, Alter, krass, was laufen denn in Erfurt hier für Menschen rum? Und es war natürlich nur eine Frage der Entwicklung, die ich da zu gehen hatte. Weil es lag natürlich nicht an Erfurt, sondern das war einfach eine gewisse Gruppe von Frauen, mit denen ich sonst nichts zu tun hatte. Und die gibt es in jeder Stadt. Und umso größer die Stadt ist, desto mehr gibt es davon. Und ich erzähle dir von einem Fall, der mich extrem geprägt hat in meinem Hebammensein. Zu der Zeit, als ich ihn damals erlebt habe, wusste ich natürlich nicht, dass dieser Fall jetzt so einen Einfluss auf mich hat. Aber aus heutiger Sicht, so zurückreflektiert, kann ich das schon sagen, dass die Geschichte mich berührt hat und mich auch dazu bewegt hat, mein eigenes Verhalten stark zu überdenken. Und zwar erzähle ich jetzt einmal, wie ich damals die Situation wahrgenommen habe und was ich damals gedacht habe. Ich nehme mich da komplett mit rein in mein damaliges Ich und dann erzähle ich, was sich dadurch bei mir verändert hat. Kurz vielleicht zur Hebammenausbildung. Also ich kann ja jetzt auch nur von meiner sprechen, die laufen ja überall ein bisschen anders ab und mittlerweile ist es ja auch ein Studium, aber bei uns war es so, dass wir hatten Blockunterricht, das heißt 4 Wochen Schule, 4 Wochen arbeiten. Und wenn wir arbeiten mussten, waren wir vor allen Dingen im Kreißsaal, weil da ist Geburt, das ist ja das, was du so lernen sollst. Aber du musst auch auf alle möglichen anderen Stationen, also wir mussten noch auf die Schwangerenstation, Wöchnerinstation, Neugeborenenstation, OP, Gyn, also es war alles Mögliche dabei, weil du sollst ja auch so ein bisschen rundum lernen. Und nur so für das Verständnis der Geschichte, weil die fängt im Kreißsaal an, aber findet dann weiter quasi auf der Wochenbettstation statt. Und zwar zur Story an sich. Ich hatte Dienst im Kreißsaal. Ich kann dir nicht mehr sagen, in welchem Ausbildungsjahr das war. Es klingelte an der Tür. Ich habe die Tür aufgemacht und mir kam eine Frau entgegen. Und ich wusste schon von Weitem, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da komisch. Man kriegt ja auch mit der Zeit glücklicherweise irgendwie so ein bisschen ein Gefühl für Menschen. Und damit du dir mal vorstellen kannst, wie diese Frau aussah, die war circa so, keine Ahnung, 1,70 groß, hochschwanger, wirklich riesen Murmel vorne dran. Sie hatte einen grauen Jogginganzug an, was jetzt für den Kreißsaal auch nichts Ungewöhnliches ist, weil die Frauen kommen meistens mit gemütlichen Sachen in den Kreißsaal. Aber die Hose und das T-Shirt, die waren halt dreckig, da waren überall Flecken drauf. Das T-Shirt hatte auch so vermehrt Löcher und es war so im Ganzen, es war wirklich ein schwieriger Look. Dann war sie barfuß in Crocs, aber wir hatten es einfach irgendwie tiefsten Winter. Also es hatte gerade nochmal geschneit, ich weiß nicht, ich glaube es war Januar, aber es war auf jeden Fall arschkalt. Sie hatte keine Socken an und ich weiß noch genau, wie ich das damals gesehen habe und mir dachte so, Alter, frierst du nicht? Dann hatte sie eine Sweatshirtjacke in der Hand und ihren Mutterpass. Und das Gesicht, als sie dann näher vor mir stand, hat man, so habe ich eben auch gesehen, das Gesicht war so ein bisschen so schmuddelig. Die Arme waren auch irgendwie fleckig. Die Haut hatte so rote, aufgekratzte Stellen. Und es war einfach echt so, schwierig. Dann hatte sie wasserstoffblond gefärbtes Haar, sehr lang bis zum Po. Aber es sah eher aus wie so ein dickes Haar, weißt du, wie so ein Filz. Und da war auch ein Haargummi drin. Aber du hast das Haargummi nicht mehr gesehen, weil das wie in die Haare so eingewachsen war. Aber du hast gesehen, dass da ein Haargummi drin ist, weil die Haare an einer Stelle wie so zusammengebunden war. Aber du hast eben nicht gesehen, mit was. Und diese Frau hat gerochen. Boah, es war übel. Also es war wirklich ganz schwer zu ertragen. Wirklich, kaum zu tolerieren. Und bis dahin wusste ich nicht mal, dass Menschen so riechen können. Und ich meine, ich habe mehrere solche Frauen erlebt und ich habe mich in solchen Momenten immer gefragt, was musst du tun und vor allen Dingen, wie lange musst du es tun, um so einen Geruch zu erzeugen? Und dann stand sie da vor mir und ich habe sie dann gefragt, warum sie da ist. Und das muss ich vielleicht kurz erklären, weil du dir jetzt wahrscheinlich denkst, naja Nina, sie kommt in den Kreis, weil sie ein Kind bekommen möchte. Ja, die meisten Frauen tun das auch, aber Frauen kommen wegen allen möglichen Themen in den Kreis. Die kommen wegen Blutungen, weil sie eine Blasenentzündung haben, weil sie vom Fahrrad gefallen sind, weil der Frauenarzt sie geschickt hat. Das heißt, wenn eine Frau in den Kreißsaal kommt, musst du sie erstmal fragen, warum sie da ist. Und das habe ich getan. Und dann hast du direkt am Anfang der Kommunikation gemerkt, das könnte eine Herausforderung werden, weil ich habe ihr was gesagt oder ich habe sie was gefragt. Und dann hat sie mich erstmal angeschaut wie ein Auto. Und du hast richtig gemerkt, Reiz und Reaktion liegen meilenweit auseinander. Und ich weiß noch, wie wir uns dann so blöd angeguckt haben und ich dachte mir, okay, hast du mich nicht verstanden? Habe ich zu leise gesprochen oder zu schnell? Sprichst du überhaupt meine Sprache? Oder ist es dir einfach egal? Hast du vielleicht keine Lust, mit mir zu sprechen? Also es war wirklich schwer, aus dieser Frau etwas Vernünftiges rauszubekommen. Also etwas, womit ich jetzt als Hebammenschülerin hätte arbeiten können. Und dann wusste ich mir glücklicherweise zu helfen. Sie hatte ihren Mutterpass dabei. Dann habe ich da mal reingeschaut. Da stand aber auch nicht sehr viel drin. Daraus konnte ich entnehmen, also sie war einmal bei einer Vorsorge, was gleichzeitig auch die Schwangerschaftsfeststellung war, weil die sehr, sehr spät war. Und daraus konnte ich eben entnehmen, dass sie Zwillinge bekommt, was eben auch diesen riesen Bauch dann erklärt hat. Und dann konnte ich sehen, dass sie Wehen hat, weil sie hat dann natürlich ein bisschen lauter geatmet, schwerer geatmet. Sie hat sich auch den Bauch festgehalten und ist immer so von dem einen Fuß auf den anderen. Also wenn eine Frau Wehen hat, dann erkennt man das natürlich von außen auch. Und wir sind dann in den Kreißsaal gegangen und ich habe das dann der Hebamme und dem Arzt übergeben und habe dann auch da direkt gesagt, dass irgendwas komisch, die reagiert komisch auf mich. Und die beiden haben sich dann selber ein Bild gemacht, konnten meine Beobachtung dann auch bestätigen. Es wäre auch ein Wunder gewesen, wenn es ihnen nicht aufgefallen wäre. Und dann haben wir im nächsten Schritt ein Drogenscreening abgenommen, da diese Frau ja jetzt gerade quasi dabei war, zwei Kinder zu gebären. Und dann willst du natürlich wissen, welche Drogen und wie stark, weil du abschätzen möchtest, in welchem Zustand die Kinder geboren werden und ob sie halt einen Entzug machen müssen. Das Screening war dann auch positiv. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, auf welche Drogen, weil wir ja A, zu viele solcher Fälle hatten und B, ist es für die Message der Geschichte, ist es nicht wichtig, hat es jetzt keine Relevanz. Und diese Frau hat dann auch ziemlich zügig ihre zwei Kinder bekommen, ein Junge und ein Mädchen. Und zur Geburt gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Auf jeden Fall ist diese Frau dann auf die Wochenbettstation gekommen. Mein Dienst war dann zu Ende und mein Einsatz im Kreißsaal auch. Und ich bin dann zu meinem nächsten Einsatz am nächsten Tag auf die Wochenbettstation gegangen und konnte diese Frau daher mehr oder weniger nahtlos weiter betreuen. Und dann war morgens um 6 Uhr Übergabe unter den Schwestern der Station. Und da hieß es schon so, dass ihr Verhalten wohl ein bisschen fragwürdig sei, eben auch im Zusammenhang mit den zwei Kindern, dass es da eben Probleme gibt. Und an dem Tag sollte dann der Papa der Frau kommen, um die Unterlagen für das Standesamt bei der Klinikanmeldung abzugeben, weil sie hatte ja keine Dokumente dabei. Sie kam ja ausschließlich mit ihrem Mutterpass. Und dann ging direkt mein Schubladendenken an, weil ich natürlich in dem Moment dachte, so, jetzt will ich mal den Vater zu dieser Frau sehen. Ich war echt gespannt auf diese Begegnung und zu meiner Verwunderung kam dann ein Mann in Anzug. Er sah aus, als würde er bei der Bank arbeiten, mit so einer ein bisschen spießigen, gestreiften Krawatte und so einem Aktentäschchen. Und er kam, er holte seine Tochter ab, er wollte nichts von den Kindern wissen, er wollte sie auch nicht sehen. Die zwei sind dann stillschweigend nebeneinander runter zur Anmeldung gegangen. Er ist auch nicht wieder mit hochgekommen, sie ist alleine hochgekommen. Und ich weiß noch, wie ich da auf dem Flur stand und mir so dachte, hä, wie passt das zusammen? So in meinem Kopf wie so ein Feuerwerk, so ding, 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 weil mein Verstand versucht hat, mir dieses Bild zu erklären, was ich da gesehen habe, weil das für mich nicht zusammengepasst hat. Aber letztendlich war es natürlich so gut. Ne? Ich habe in Schubladen gedacht, ich habe diese Frau in eine Schublade gesteckt, dementsprechend habe ich was anderes erwartet. Aber eigentlich war sie ja eine fremde Frau für mich. Was wusste ich denn schon groß über diese Frau? Und dann hast du im weiteren Verlauf des Tages eben immer mehr gemerkt, dass sie einfach Schwierigkeiten hat, sich um ihre Kinder zu kümmern. Und das darf man nicht falsch verstehen. Sie war im Umgang mit ihren Kindern, ne, wenn sie die jetzt gewickelt hat oder so, war sie ganz liebevoll. Sie hat die jetzt nicht an den Füßen hochgezogen. Aber sie hat dann zum Beispiel vergessen, ihre Kinder zu füttern. Sie hat nicht gestillt, daher konnte man das gut kontrollieren, weil jedes Mal, wenn sie sich Milch für ihre Kinder, also wenn sie Milch für ihre Kinder haben wollte, musste sie sich die holen bei der Schwester der Station. Und die hat das dann wiederum dokumentiert. Und deswegen konntest du sehr gut sehen, wie viel ein Kind am Ende des Tages getrunken hat. Und bei ihr sah das halt immer recht, war dieses Blatt recht leer. Aber wenn man sie daran erinnert hat, dann hat sie das auch alles fleißig gemacht. Nur von alleine hat sie es halt nicht hinbekommen. Und du hast eben gemerkt, dass aufgrund ihrer Drogenthematik bekommt sie diesen Alltag mit den Kindern, und dann waren es ja auch noch zwei, den bekommt sie einfach nicht geregelt. Und dann hat sie eben auch Dinge gehört, die nicht da waren. Ne? Wir standen dann beide auf dem Flur und sie schuckelte so dieses Bettchen hin und her, da lagen ihre zwei Kids drin. Und dann meinte sie, oh, schreit doch nicht so. Und ich gucke mich um und denke mir so, welche Kinder meint sie jetzt? Weil ihre beiden Kinder haben geschlafen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Das Jugendamt wurde mit eingeschaltet. Und letztendlich kam es dazu, dass ihr die Kinder weggenommen worden sind und sie die Kinder eben nicht mit nach Hause nehmen durfte. Und ich war da an dem Tag, wo das entschieden wurde. Und ich war auch da, als ihr das mitgeteilt wurde. Und diese Frau hat so bitterlich geweint. Ich habe wirklich selten in meinem Leben jemanden so sehr weinen sehen. Und ich kann mich noch so gut an diese Situation erinnern, so wo ich stehe, wo sie stand. Wir standen beide so auf dem Flur schräg gegenüber voneinander. Und ich dachte so, okay, fuck, was machst du jetzt? Umarmst du sie oder umarmst du sie nicht? Weil jede andere Frau hätte ich sofort umarmt. Aber bei dieser Frau, so, sie hatte sich nach der Geburt immer noch nicht geduscht. Und ich habe mich irgendwie so ein bisschen geekelt auf eine Art. Nur, weißt du, diese Frau wurde von allen mit einem total abfälligen Blick angeguckt. Man muss nicht glauben, dass Menschen, die in der Klinik arbeiten, ihre Arbeit wertfrei machen und frei von Verurteilung sind. Diskriminierung begegnet ja auch in Kliniken. Und sie wurde von allen mit einem vernichtenden Blick angeschaut. So von wegen, du bist diejenige, die es nicht packt, du bist die, die Drogen nimmt, die sich dann auch noch erlaubt, Sex zu haben, zu blöd ist zu verhüten, schwanger wird und dann auch noch Zwillinge bekommt. Was eine Schande, schäm dich. Diese Frau hat das auch ganz genau gemerkt, dass sie so angeschaut wird. Sie wusste ganz genau, dass alle schlecht von ihr denken, weil sie diejenige ist, die ein Drogenproblem hat und Kinder bekommen hat. Und bei mir war das ja auch erstmals nicht anders. Ich habe mir auch gedacht, ey krass, wie kann denn so jemand jetzt ein Kind bekommen? Und dann stand sie da aber, weinend. Und nur mal so ein Einblick, falls du jetzt in deinem Alltag nicht so viel mit werdenden Mamas oder generell Mamas zu tun hast. Frauen, die um ihre Kinder weinen, die weinen anders. Ich kann dir das mit Worten schlecht beschreiben, aber es hat eine andere emotionale Tiefe, eine andere Intensität. Also dieses Weinen hört sich einfach anders an und es sieht auch anders aus. Und klar, auf einer rationalen Ebene war mir durchaus sehr bewusst, dass sich diese Frau zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt nicht um ihre Kinder selbstständig kümmern kann. Und trotzdem habe ich in diesem Moment einfach nur sie gesehen, als frisch gebackene Mama, unabhängig von ihrem Drogenproblem, habe ich sie als Mama gesehen, die gerade von ihren Kindern getrennt wird. Und dann habe ich nach langem Hin und Her in meinem Kopf mein Ego in die Tonne geworfen und ich habe diese Frau umarmt. Und ich sage dir, vom Nahen hat sie wirklich noch sehr viel schlimmer gerochen. Ich habe meine Luft angehalten. Aber das Interessante war, als ich sie umarmt habe, hat es sich angefühlt, als würde ich ein kleines, zerbrechliches Mädchen umarmen. Wirklich, es hat sich angefühlt, als würde ich ein Kind umarmen. Und es ist ein Wunder, dass sich diese Frau selbst nicht in eine Träne aufgelöst hat. Weil sie so dolle geweint hat, sie hat mir den ganzen Kasak voll geweint. Ich sah aus, als wenn ich ins Waschbecken gefallen wäre. Und wir sind dann noch auf ihr Zimmer gegangen, ich habe sie noch getröstet und wir haben noch kurz gesprochen. Was hat diese Situation jetzt mit mir gemacht? Wenn mir früher jemand sowas erzählt hätte, weil ich glaube, wir kennen alle diese Geschichten, dann hätte ich höchstwahrscheinlich gedacht, oh Gott, ja, ey, die armen Kinder, schnell weg von dieser Frau. Aber in dem Moment, wo ich da war, wo ich die andere Seite gesehen habe, wo ich die Frau dazu gesehen habe, wo ich einfach nur eine Mama gesehen habe, der gerade ihre Kinder weggenommen werden, da hat sich alles verändert. Weil es gibt zu jeder dieser Geschichten eine zweite Seite. Und das ist die, die wir meistens nicht sehen. Und ich habe Frauen in wirklich so krassen Lebenslagen gesehen. Ich habe Frauen gesehen, die ihre Kinder nach der Geburt zur Adoption freigegeben haben. Wir hatten Kinder in der Babyklappe mit Abschiedsbrief ihrer Eltern. Und wenn du wirklich dabei bist, wenn du vor Ort bist in solchen Situationen, wenn du diese Frauen siehst, dann ist das was ganz anderes, als wenn du die Geschichten nur von draußen hörst. Und was bei mir damals passiert ist, ist, dass ich mich irgendwie so zum ersten Mal richtig gefragt habe, wie kommt eine Frau eigentlich in diese Situation? Und wer bin ich eigentlich, dass ich mir das Recht rausnehme, diese Frau in dieser Situation zu bewerten und zu verurteilen? Weil in dem Moment, wo ich sie sehe, verurteile ich das, was da ist. Aber da muss sie auch erstmal hingekommen sein. Und bewerten und verurteilen, das machen wir ja alle nach unseren eigenen Wertmaßstäben. Und die stammen von dem, was uns unsere Eltern mitgegeben haben und was wir zusätzlich für Erfahrungen im Laufe unseres Lebens gemacht haben. Und meine Erfahrungen werden ja ganz anders sein als ihre Erfahrungen, weil sonst wäre sie nicht an diesem Punkt gewesen und ich nicht an dem Punkt, wo ich zu dieser Zeit war. Und was ich da für mich verstanden habe, ist, dass ich nicht besser bin als diese Frau. Ich hatte in meinem Leben vielleicht bessere Lebensumstände oder bessere Lebenssituationen, aber ich an sich bin nicht besser als diese Frau. Und das war für mich eine wirklich, wirklich, wirklich wichtige Erkenntnis, weil es verändert hat, wie ich Frauen gegenübertrete. Es hat mir bewusst gemacht, wie privilegiert ich vor allen Dingen bin, wie privilegiert ich groß geworden bin. Und mit welcher Arroganz ich bis dahin durch mein Leben gegangen bin. Und heute bin ich sehr viel dankbarer, ich bin sehr viel achtsamer, deutlich mitfühlender und auch demütiger dem Leben gegenüber. Diese Frauen, die ich da kennengelernt habe, die haben eine komplett andere Lebensrealität als ich. Auch Frauen, die ihre Kinder zur Adoption freigegeben haben. Ich dachte immer, ey krass, wie geht das? Aber in der Lebensrealität dieser Frauen war das die einzige Entscheidung, die sie für sich treffen konnten. Auch wenn das mit meiner Sicht auf die Welt und mit den Werten, die ich vertrete, auch wenn ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich hatte eine Frau im Kreißsaal, mit der habe ich mich auch sehr gut verstanden. Sie hat auch Zwillinge bekommen, die sie dann zur Adoption freigegeben hat. Und sie hat mich gefragt, ob ich sie dafür verurteilen würde, dass sie das tut. Und ich habe gesagt, nein, aber ich würde lügen, wenn ich mich nicht schon fragen würde, warum sie es tut. Und dann hat sie gesagt, ich kann mich noch so gut an das Gespräch erinnern, sie meinte, Nina, weißt du, ich habe so wenig Geld und ich habe schon 3 Kinder und wir kommen kaum über die Runden. Ich kann mir 2 weitere Kinder finanziell einfach nicht leisten und ich wünsche mir aber für meine Kinder ein gutes Leben, aber das werden sie bei mir nicht haben. Boah, das war so heftig, also es wirklich... Mich hat die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit hinter ihren Worten so berührt. Ich kann dir auch genau sagen, was dann passiert ist. Ich bin dann in die Umkleide gegangen und habe dort richtig dick geflennt. Ich habe wirklich total doll angefangen zu weinen, weil mich das so berührt hat. Und ich musste mich dann aber recht schnell auch wieder einkriegen, weil ich weiterarbeiten musste. Und ich wollte nicht, dass jemand sieht, dass ich geweint hatte, weil ich an dem Tag nicht mit Hebammen im Dienst war, den ich mich jetzt gerne anvertraut hätte, beziehungsweise wo ich einfach ja wusste, wenn ich mich da öffne und mich verletzlich zeige, dann stoße ich nicht auf Verständnis. Aber ich weiß noch, wie als ich mir da die Tränen weggewischt habe und mir Wasser durchs Gesicht getan habe, was man nicht alles so tut, damit andere Menschen nicht sehen, dass man geweint hat. Ich weiß noch, wie ich mir so dachte, ey, was ist das denn für ein Tag? So für mich ist ein ganz normaler Arbeitstag, ich gehe nach Hause, komme morgen wieder und für sie ist das einfach der Tag, an dem sie 2 Kinder geboren hat, die sie in ihrem Leben vielleicht nie sehen wird. Und das hat mir so das Herz zerrissen, auch dieses Wissen, wenn sie mehr Geld hätte, sie sich anders entscheiden würde. Und bis dahin bin ich auch nicht mit Familien in Kontakt gekommen, die in solcher Armut leben. Weil ich, für mich, ich denke immer, es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten, aber in ihrer Welt gab es die Möglichkeiten nicht. Du entscheidest dich ja auch nicht einfach mal so, deine Kinder abzugeben. Du musst ja auch ein Verfahren durchlaufen. Das bedeutet, sie wird sich das schon gut überlegt haben. Aber diese Situation, oh, es war echt so hart für mich damals. Und für die Frau, das kann ich gar nicht in Worte fassen, aber manchmal glaube ich, dass Kinder in solchen Fällen genau deswegen auch zu zweit kommen. Und du musst dir vorstellen, ich war immer wieder in solchen Situationen. Das ist jetzt hier die eine Geschichte, die ich erzähle, aber ne, sowas ist relativ regelmäßig irgendwie passiert. Und also jetzt nicht nur diese Adoption, sondern generell einfach, ja, dass man dabei war in Lebenssituationen von Frauen, die einfach nicht alltäglich waren. Und irgendwann habe ich angefangen, wenn ich in solchen Situationen war, dass ich mich gefragt habe, wo liegt denn hier meine Verantwortung? Was kann ich tun? Weil ich kann nichts dafür, dass diese Frauen in dieser Situation sind. Und ich kann die Situation auch nicht ändern. Aber was ich tun kann, was in meiner Verantwortung liegt, ist, wie ich mit solchen Frauen umgehe, wie ich diesen Frauen begegne, wie ich mich gegenüber solchen Frauen verhalte. Weil ich kann mit Ablehnung reagieren oder mit Mitgefühl. Und warum sollten diese Frauen denn schlechter behandelt werden als andere? Diese Frauen haben es genauso wie alle anderen verdient, mit dem gleichen Respekt, mit der gleichen Anerkennung, mit der gleichen Hingabe, der gleichen Fürsorge, der gleichen Aufmerksamkeit begleitet zu werden. Wie jede andere Frau auch. Und als Hebamme darf ich das auch immer wieder aufs Neue lernen und auch jetzt in meinem Berufsleben. Ich begleite Frauen immer wieder auf Wegen, die ich für mich und mein Leben nicht gewählt hätte. Aber es geht ja auch nicht darum, was ich will oder was ich für eine Meinung vertrete, sondern was die Frau will. Es geht immer um die Entscheidung, die diese Frau für sich und ihr Leben trifft. Weil diese Frau muss auch mit dieser Entscheidung leben können, mit dieser Entscheidung zurechtkommen. Und da geht es nicht um mich oder um meine Meinung. Und das zu verstehen und das auch zu verinnerlichen, hat mich wesentlich toleranter gemacht. Und in diesem ganzen Prozess geht es darum, in das Verständnis zu kommen, warum unterschiedliche Frauen, und du könntest hier auch Menschen einsetzen, weil es ist ja letztendlich auf jeden anwendbar, es geht darum zu verstehen, warum unterschiedliche Menschen unterschiedlich reagieren. Sie wirklich zu sehen, woher sie kommen, ihre Vergangenheit zu sehen und ihre Lebensrealität zu sehen, die ja daraus resultiert. Und zu verstehen, warum sie sich so verhalten. Weil jeder Mensch hat eine Geschichte. Und warum ich dir das erzähle, ich brauchte irgendwie diese ganzen Situationen, um mein eigenes Verhalten mal anständig zu reflektieren, um mir mal zu überlegen, okay, wie trete ich eigentlich anderen Menschen gegenüber? Und auf der anderen Seite aber auch, wie möchte ich denn von anderen wahrgenommen werden? Wie möchte ich denn, dass sich diese Frauen bei mir fühlen? Oder wenn ich in der Situation wäre, wie würde ich mir wünschen, dass mit mir umgegangen wird? Weil mir ist in diesem ganzen Prozess zum Beispiel aufgefallen, dass ich wirklich die Menschen total schnell bewertet und in Schubladen gesteckt habe. Und das fand ich von mir selbst irgendwie gar nicht so eine coole Charaktereigenschaft. So, ich fand das nicht so nice, als ich das herausgefunden habe, dass ich das tue. Und ich bin auch nicht perfekt. Ich versuche mir das gerade abzutrainieren. Ich werde auch immer besser. Aber auch ich falle immer wieder in alte Verhaltensmuster rein. Aber ich werde deutlich besser und auch schneller darin, das zu erkennen, wenn ich wieder in ein altes Verhaltensmuster falle. Ich kann den Prozess deutlich schneller stoppen und stattdessen bewusst Mitgefühl wählen. Und in den Momenten, wo es mir schwerfällt, sag ich mir immer den Satz, du kennst nicht die ganze Geschichte. Und für dich, warum oder was ich dir mitgeben möchte, nimm die Folge hier als Einladung, nimm sie einfach für dich, um zu schauen in deinem Leben, mit welcher Haltung begegnest du anderen Menschen? Wie voreingenommen bist du vielleicht? Wie schnell fällst du in Bewertung rein? Wie schnell verurteilst du? Oder wie oft denkst du, du wüsstest es besser? Und dich stattdessen mal zu fragen, warum? Warum denkt der Mensch diesen Gedanken? Was sind seine Beweggründe hinter seinen Entscheidungen, hinter seinem Verhalten? Und den Menschen wirklich versuchen zu sehen mit seiner Geschichte, mit dem, was er oder sie mitbringt und wirklich die Welt aus den Augen des anderen zu sehen. Und ja, das war's schon wieder von mir für heute. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen für dich. Lass mir gerne deine Gedanken zu der Folge da. Und ich wünsche dir von Herzen einen ganz, ganz fantastischen Start in die Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder und bis dahin, lass es dir gut gehen.